Das Lied, das David gerade gespielt hat, da kommen Worte drin vor wie Macht, Pracht, Herrlichkeit. Und die beschreiben nicht das Panflötenspiel, sondern die beschreiben den, der uns geschaffen hat, seinen Herrn und Heiland. Dann haben wir gehört, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Und wir haben so zwei Gegensätze. Wir haben einmal Gott, der herrlich ist, der mächtig ist, der voll Pracht ist, der würdevoll ist, der alles in seiner Hand hält. Und wir haben uns Menschen. Und uns wird gesagt, fürchtet euch nicht. Wir haben Angst. Wir sind uns unsicher. Und eigentlich habe ich einen anderen Einstieg geplant in meine Predigt. Das Thema lautet, was ist morgen? Was wird morgen sein? So. Aber ich habe mich gefragt, wenn wir reden von Angst, wenn wir reden von Furcht, wovor haben wir Angst? Wovor hast du Angst? Angst vor einem schlechten Geschäftsjahr? Angst vor Unruhen in der Welt? Wenn wir das zusammenfassen, haben wir dann nicht einfach nur Angst davor, unsere Freiheit, unsere Selbstständigkeit zu verlieren? Vielleicht unseren Wohlstand zu verlieren? Wovor haben wir wirklich Angst? Ich habe eine Frage. Wer von euch hat ein Auto? Bitte einmal die Hand heben. Lasst bitte die Hand oben. Wer von euch hat ein Auto, das über 150 PS hat? Bitte einmal die Hand weiter oben lassen, also über 150 PS. Okay, über 200 PS. Über 200 PS. André, hast du deinen Schlüssel hier? Okay. Jenny, hast du den Schlüssel von darf ich den kurz haben? Ist ein Ford übrigens, ne? Also vielen Dank. Ich werde den Schlüssel heute brauchen. Ich weiß nicht, wie ihr gleich nach Hause kommt, aber ich möchte gleich, ihr habt ja auch, das ist, wie viele Plätze habt ihr? 7, das ist optimal, weil ich möchte gleich mit meiner Familie nach Köln fahren. Dort wollen wir was essen und dann gibt es noch so ein Lichterfest im Kölner Zoo, das finde ich sehr interessant. Deswegen würde ich gleich mit deinem Auto fahren. Ich habe noch eine Frage, hat jemand von euch sein Portemonnaie dabei? Bitte einmal die Hand heben und ich wäre euch dankbar, wenn ihr hier im Gemeindehaus ehrlich seid. So, ich habe eine Frage. Wer hat 50 Euro im Portemonnaie oder mehr? Okay. Tobi, hast du dein Portemonnaie hier? Dürfte ich das auch haben? Hier aufgebaut wie auf einem Altar. 50 Euro brauche ich, weil ich denke, das ist angemessen, wenn wir mit 6 Personen essen als Trinkgeld. Und ich hoffe, da ist eine Kredit- oder EC-Karte drin, dass ich die auch verwenden kann, weil mit 50 Euro komme ich nicht weit. Ja, ja, den PIN hole ich mir gleich von Tobi. Ich denke, er wird mir den sagen. Wer von euch hat ein Haus? Wer hat in seinem Haus mehr als 6 Schlafplätze? Oder 5 Schlafplätze, mindestens besser 6. Habt ihr so viel? Das ist gut. Habt ihr euren Hausschlüssel dabei? Ja, dürfte ich den haben? Oder, nö, eigentlich wollte ich gar nicht fragen. Gut, ist auch noch ein Auto dabei, ne? Ist übrigens auch Ford, ne? Das brauche ich, weil wir haben Ferien. Ich weiß nicht, wo ihr heute Nacht schlaft, aber wir würden uns heute Abend bei euch einquartieren. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt eine Couch, schöne Möbel, sodass wir uns da als Familie einen guten Abend machen können. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber was habe ich getan? Ich habe mir das Recht rausgenommen, über Dinge zu verfügen, die mir nicht zustehen. Ich habe mir das Recht rausgenommen, das Auto von André zu nehmen, das Portemonnaie von Tobi und den Hausschlüssel von Andreas. Und ich habe einfach gesagt, ich werde das so nutzen. Ich habe sie ihm nicht gefragt. Ich habe über etwas verfügt, was mir nicht zusteht. Und das, worum es heute im Bibeltext gehen soll, ist genau dasselbe.
Es wirkt nämlich komisch. Es ist nicht normal, über Dinge zu verfügen, die uns nicht zustehen. Ich tue so, als hätte ich ein Recht darauf. Dabei habe ich gar kein Recht darauf. Du und ich, wir beide, wir handeln häufig so in unserem Leben, dass wir über Dinge verfügen, dass wir so handeln, als könnten wir über bestimmte Dinge verfügen, als hätten wir etwas selber in der Hand, als könnten wir bis in letzter Konsequenz selber darüber entscheiden. Und dazu möchte ich mit euch Jakobus 4, 13 bis 17 lesen. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Es ist der Abschluss vom 4. Kapitel im Jakobusbrief. Und in den letzten Kapiteln zuvor, den Jakobus an Christen schreibt, die weit verstreut sind, da ging es darum, dass ich einen Menschen bevorzuge, dass ich sündige, indem ich Unterschied mache von den Menschen, dass ich den einen bevorzuge und den anderen ablehne. Da ging es darum, dass ich meine Nächsten lieben soll wie mich selbst. Nicht nur im Reden, sondern dass meine Liebe zu dem Nächsten in der Tat sichtbar sein sollte. Da ging es um die Gewalt meiner Worte. Da ging es um die Warnung davor, dass meine Zunge brandgefährlich ist. Dass meine Zunge wie ein kleiner Funke ist, der einen ganzen Wald anzünden kann und damit Menschen vernichtet. Da ging es um Neid und Selbstsucht. Da ging es um Streit und Kampf innerhalb der Kinder Gottes. Und als letztes ging es darum, dass wir sogar übereinander schlecht reden und uns schlecht machen, damit wir selber besser dastehen. Und vielleicht gab es da Menschen, und die gibt es vielleicht auch heute und vielleicht auch hier, die sagen, das ist ja alles so zwischenmenschlich. Das sind so Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, das sind Probleme mit meinen Mitmenschen und ganz ehrlich, die habe ich nicht. Da bin ich eigentlich recht gut unterwegs und im Jakobusbrief, da schreibt er, das ist die Weisheit von oben. Das heißt, in dem Bereich handle ich so, wie Gott es will. Ich tue, was Gott möchte, ich habe meine Gedankenwelt im Griff, also meine Gedanken sind sauber, mein Handeln ist absolut friedfertig. Und ich lasse mir auch von anderen was sagen, wenn ich vielleicht hier oder da nicht ganz bei 100% bin. Und jetzt wendet sich Jakobus, der einer der Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem war zu der Zeit und auch ein Halbbruder von Jesus war, einer anderen Menschenmenge zu oder einer anderen Menschengruppe zu unter den Christen und sagt zu ihnen, wohlan nun, die ihr sagt. Und er macht das hier zweimal. Ihr könnt in Kapitel 5, Vers 1 nachschauen, da steht auch nochmal, wohlan nun, und dann spricht das zu einer zweiten Gruppe. Aber wir möchten heute bei dieser ersten Gruppe stehen bleiben. Also jetzt noch ein Wort zu denen, die sagen, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen. Handel treiben und Gewinn machen. Finde den Fehler. Warum sagt oder schreibt Jakobus das? Schlimm, oder? Was die Kaufleute hier sagen. Wirklich schlimm. Also wirklich verurteilenswert. Oder nicht? Was genau ist jetzt das Problem? Wenn jemand sagt, heute oder morgen möchte ich in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Die Aussage, die hier aufgeschrieben wird, da spricht der Kaufleute an. Und die Kaufleute haben mit ihrem Handel Gewinn machen wollen. Das sind einfach Menschen, Kaufleute, die sind in ihrer Heimatstadt, Stadt A, kaufen dort Waren ein, ziehen weiter nach Stadt B, verkaufen die Waren aus ihrer Heimatstadt mit einem gewissen Gewinnaufschlag, kaufen in Stadt B nochmal Waren ein, fahren damit zu Stadt C und verkaufen die dort auch mit einem gewissen Gewinnaufschlag. Und so geht das Spiel immer weiter. Sie machen es, um einen Gewinn zu erzielen, weil sie von dem Gewinn ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und es ist ja logisch als Kaufmann, dass da eine gewisse Planung dazugehört. Dass eine Planung dazugehört, in welche Stadt man fährt, wie lange man dann ungefähr bleibt und was man davor hat zu tun. Also, was genau ist hier eigentlich das Problem? Der Titel meiner Predigt lautet, was wird morgen sein? Und ich weiß nicht, als ihr das gelesen habt, ob ihr versucht habt, die Frage zu beantworten. Was wird morgen sein? Kannst du diese Frage beantworten, was morgen sein wird? Wer von euch darf oder muss morgen zur Arbeit gehen? Vielleicht einmal die Hand heben. Benni, kommst du einmal kurz nach vorne? Ich muss morgen auch arbeiten, deswegen ist okay. Ich habe eine Frage. Bist du dir sicher, dass du morgen zur Arbeit fahren wirst?
Also, wenn alles so läuft wie immer, dann ja, wenn nicht, dann nicht.
Ja. Du arbeitest ja mit Autos. Ja. Wir können es ja so machen, dass du kaufst mir oder du bringst mir von deiner Arbeitsstelle einen Neuwagen, mit dem du bezahlst, wenn du morgen nicht zur Arbeit kommst.
Was kriege ich, wenn ich zur Arbeit komme?
Gar nichts, weil okay. Damit rechnest du doch.
Tja, von mir aus können wir so machen.
Danke, du darfst dich einmal sitzen. Wir sind uns sicher, was morgen sein wird. Wir wissen, was morgen kommt. Wir glauben, dass wir morgen zur Arbeit gehen werden, dass wir morgen vielleicht jemanden besuchen werden, dass wir morgen vielleicht die restlichen Einkäufe für dieses Jahr noch machen werden. Aber wenn wir uns da hineinversetzen und darüber nachdenken, sind wir uns vielleicht nicht mehr ganz so sicher. Warum ist das so? Benni plant, morgen zur Arbeit zu gehen. Aber er kann heute Nacht krank werden. Er kann auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall haben. Vielleicht ruft ihn auch der Herr nach Hause. Vielleicht gibt es auf seiner Arbeitsstelle einen Brand und er kann gar nicht arbeiten. Vielleicht gibt es einen Sturm und er kommt gar nicht von zu Hause los. Es gibt ganz viele Dinge, die passieren können, sodass er morgen nicht bei seiner Arbeit ankommt. Wir wissen heute nicht, was morgen sein wird. Und in Vers 14 spricht Jakobus das ganz klar an. Er nutzt hier an der Stelle sogar ein bildhaftes Beispiel, um es uns besser verständlich zu machen. Dort steht: Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Unser Leben ist wie ein Dunst. Andere Übersetzungen übersetzen mit Dampfwölkchen oder Rauch oder Dampf. Und ich habe hier eine Kerze angezündet, die möchte ich jetzt auspusten, und ich habe hier so eine Frischhaltefolie dabei. Ich werde versuchen, den Rauch einmal aufzufangen, um den nachher wieder rauszulassen. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man ihn noch kurz. Aber wenn ich ihn jetzt rauslassen möchte und er ist ja definitiv da drin, dann sieht man gar nichts mehr. Und die Bibel vergleicht dein und mein Leben mit so einem Dampf, mit so einer Rauchwolke. Es ist unmöglich, Rauch länger aufzubewahren. Er steigt hoch und dann vergeht er. Er bleibt nicht hier. Ich kann ihn nicht einfangen und für später aufbewahren. Und jetzt, nachdem die Kerze ausgepustet ist, kann man es noch kurz riechen, aber es ist absolut nicht mehr sichtbar, dass da Rauch gewesen ist. Dein Leben ist nur ein Dunst, ein Rauch, eine kleine Zeit sichtbar und dann verschwindet er. Und König David hat das auch verstanden. Und er hat in seinen Psalmen davon geschrieben, und ich möchte nur zwei Stellen vorlesen, aus Psalm 39, Vers 6. Dort steht, ich lese aus der NGÜ: Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Und im Psalm 103, Vers 15 und 16, der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Also was genau ist hier das Problem? Das Problem ist, dass wir als Menschen versuchen, über etwas zu verfügen, was gar nicht in unserer Hand steht. Wir versuchen, etwas im Griff zu haben. Wir versuchen, über etwas zu stehen, etwas zu regieren, wo wir keinen wirklichen Zugriff drauf haben, was wir in letzter Konsequenz gar nicht entscheiden können. Und spätestens, wenn wir auf einer Beerdigung sind und irgendwo am Grab stehen, da wird uns bewusst, wie kurz vergänglich unser Leben ist. Da wird uns bewusst, wie wenig Planungssicherheit wir doch haben. Da wird uns bewusst, wie wenig Gewalt wir über Tod und Leben haben. Unser Leben ist vergänglich wie ein Dampf, wie ein Rauch nicht aufzuhalten und nicht für später aufzubewahren. Und trotzdem versuchen wir darüber zu verfügen, ohne dass wir den Schöpfer des Lebens, den Schöpfer von Himmel und Erde, mit einbeziehen. Und in den Sprüchen des Königs Salomos werden wir gewarnt. Dort steht, Sprüche 27,1, Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann, und trotzdem plane ich ganz fest, wann ich etwas tue, heute oder morgen. Wo ich etwas tue, wollen wir in die und die Stadt reisen. Wie ich etwas tue oder wie lange ich etwas tue und dort ein Jahr zubringen und was ich tun werde, Handel treiben und das Ergebnis von dem, was ich tue, Gewinn machen. Dieses Gefühl, alles jederzeit im Griff zu haben und jederzeit das zu tun, was ich möchte, das ist gerade bei uns in der westlichen Welt sehr verbreitet. Wisst ihr, ich kann euch sagen, ich fahre heute nach Norwegen. Und jeder glaubt mir das. Warum? Weil ich es kann. Ich kann euch sagen, ich werde morgen in Amerika sein. Und auch das ist möglich. Ich kann sagen, wenn ich will, fahre ich nach Italien und bleibe für ein Jahr da. Wenn ich will, dann fahre ich gleich los und kaufe mir irgendwo eine Wassermelone. Wenn ich will, tue ich das. Wenn ich will, mache ich jenes. Und wenn ich will, ich kann gefühlt alles tun. Ich habe alles im Griff. Gefühlt ist es nur eine Frage des Geldes. Gefühlt haben wir es geschafft, vollständig unabhängig zu sein. Ich bin in einem sicheren Job. Ich habe feste Rücklagen und viele Kapazitäten. Und dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Gefühl von herrschen können, dieses Gefühl, alles im Griff zu haben, das verleitet uns dazu, die Abhängigkeit von Gott, unserem Schöpfer, vollständig auszublenden. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir haben alles im Griff. Wir schaffen es alleine. Und Jakobus zeigt im nächsten Schritt, wie wir es machen sollen. Vers 15, dort sagt er, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn der Herr will und wir leben. Ist dir bewusst, dass dein ganzes Leben, jeder einzelne Tag und dein Sterben in der Abhängigkeit von Gott steht? Ist dir bewusst, dass dein Leben nur ein Dampf oder ein Hauch ist? Nimmt die Abhängigkeit von Gott Raum in deinem Alltag ein? Und Jakobus sagt hier nicht, dass wir keine Pläne mehr machen dürfen, dass wir nicht etwas fürs nächste Jahr planen dürfen, dass Planung generell schlecht ist und sündig ist und dass wir es nicht tun dürfen. Nein, hier steht ja, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies und das tun. Also dieses Tun-Wollen ist immer noch da. Es geht nicht darum, keine Pläne mehr machen zu dürfen. Jakobus fordert die Christen heute und auch schon vor 2000 Jahren vielmehr dazu auf, die Pläne in Abhängigkeit des Schöpfers des Lebens zu machen. Unsere Pläne und Ziele sollen unter dem Willen Gottes stehen. Das Leben, es ist ungewiss, das Leben ist vergänglich. Und wir sollten uns stets und immer der Abhängigkeit Gottes bewusst sein. Der Abhängigkeit von dem Willen Gottes. Wir sollten alle Pläne und alle Handlungen dem Willen Gottes unterordnen und in dem Bewusstsein leben, dass unsere Zeit nicht in unserer Hand liegt, sondern in Gottes Hand. Und jetzt gibt es die, die sagen, okay, dann gehe ich jetzt in einen Lebensmittelladen, nehmen wir mal den Hit hier in Marienheide, und dann stelle ich mich vor die Obsttheke und sage, Herr, Banane oder Apfel, was willst du, dass ich essen soll? Ist das hier damit gemeint? Ich glaube, es ist nicht das, was Gott möchte. Es geht hier nicht um eine Formulierung, es geht nicht um eine bestimmte Sache, es geht nicht um eine bestimmte Betragsgrenze, ab welcher ich den Herrn in meine Planung mit einbeziehen soll, sondern es geht um das bewusste Leben in Abhängigkeit des Herrn Jesus. Und Jakobus erklärt das einen Vers weiter noch etwas genauer. Dort sagt er in Vers 16, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. In Kapitel 4 geht es mehrfach um das Problem des Übermuts, der Hochmütigkeit oder Überheblichkeit. In Vers 6 steht beispielsweise schon, Gott widersteht dem Hochmütigen. In Vers 7 steht, so unterwerft euch nun Gott. In Vers 10 steht, demütigt euch vor dem Herrn. Und in Vers 12, für wen hältst du dich, dass du den anderen richtest? Wir wollen vor Menschen und oftmals vor Gott auch höher stehen, als es uns eigentlich zusteht. Und auch in dem Bereich der Lebensplanung, auch in dem Bereich der Planung, der Zukunftsplanung, kommt dieser Hochmut häufig zum Vorschein. Wir haben gelesen, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Es kann auch anders übersetzt werden, es kann auch so übersetzt werden, jetzt seid ihr stolz auf eure Überheblichkeit. Wir sind stolz auf unsere Überheblichkeit. Wir sind stolz darauf, dass wir so weit sind, dass wir es gefühlt selber im Griff haben. Wir haben es geschafft. Wir sind unabhängig. Wir sind stolz darauf, dass wir unabhängig sind. Vielleicht klopfen wir uns selbst dafür auf die Schultern und geben uns die Ehre für unsere gute Planung. Geben uns selbst Anerkennung. In 1. Johannes 2, Vers 16 steht, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Der Hochmut des Lebens. Und in dem Vers davor steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Das ist in 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und hier steht explizit, dass neben der Fleischeslust und der Augenlust auch der Hochmut des Lebens nicht vom Vater ist, sondern von der Welt. Wir sollten diesen Hochmut des Lebens ablegen und in der Abhängigkeit Gottes leben. Die Abhängigkeit Gottes ausleben. Und Jakobus sagt, jedes derartige Rühmen ist böse. Es ist böse, wenn wir Gott aus unseren Plänen ausschließen. Es ist böse, wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir uns in Sicherheit wiegen, dass wir ohne Gott unser Leben planen können. Wenn wir glauben, dass wir unabhängig sind von unserem Herrn und Schöpfer. Und Jesus bezeichnet den reichen Kornbauern sogar als Dummkopf, weil er den Rest seines Lebens planen möchte, ohne seine Ewigkeit, seine Zukunft mit Gott in Verbindung zu bringen. Nachzulesen in Lukas 12, ab Vers 16. Und heute sind wir vielleicht manchmal genauso wie dieser reiche Kornbauer. Wir sind vielleicht genauso unterwegs. Wir machen Pläne, wir stecken uns Ziele. Wir haben das Gefühl, dass uns nichts stoppen kann. Wir haben das Gefühl, es liegt eigentlich nur noch an mir, ob ich etwas mache oder ob ich etwas nicht mache. Und dabei vergessen wir, dass in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wir vergessen, meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Wir vergessen, mein Leben ist nur ein Dunst. Und ganz zum Abschluss des Abschnittes gibt uns Jakobus noch einen Hinweis mit. In Vers 17, dort steht, wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Das hochmütige Rühmen ist böse. Das Leben ohne bewusste Abhängigkeit von Gott ist böse. Das Ausklammern des Willen Gottes in unserem Leben ist ebenfalls böse. Was also ist gut? Gut ist, bewusst zu leben in der Abhängigkeit Gottes. Gut ist, wenn ich Gott die Ehre in meinem Leben gebe. Gut ist, wenn ich mich nach dem Willen Gottes richte. Und wenn du weißt, was gut ist und es trotzdem nicht tust, dann sündigst du. Sündigen bedeutet, ich tue nicht, was Gott von mir möchte. Sündigen bedeutet, ich widersetze mich ganz bewusst dem Willen Gottes. Und Albert hat zu Beginn schon gesagt, dass es der letzte Gottesdienst in diesem Jahr ist. Und in 3 Tagen schon sind wir im Jahr 2025. Ich weiß noch, als die Jahrtausendwende war, ein Teil von euch war damals nicht dabei, aber da hatten die Leute Angst. Es war wirklich Panik, was wird in 2000, in dem neuen Jahrtausend, schaffen wir es überhaupt in dieses Jahrtausend? Schaffen wir es ins 21. Jahrhundert? Und in 3 Tagen gehen wir schon in das letzte Jahr vom ersten Viertel dieses Jahrhunderts. Was wird morgen sein? Du und ich, wir planen vielleicht etwas, aber du und ich, wir wissen es endgültig nicht. Und trotzdem haben wir für heute, für morgen und auch schon für das nächste Jahr sicherlich viele Pläne gemacht. Welche Rolle spielt dein Schöpfer in deinen Plänen? Bist du stolz auf deine Unabhängigkeit? Bist du stolz auf deine unbegrenzten Möglichkeiten? Lass uns in das kommende Jahr gehen, das Jahr 2025, mit dem Bewusstsein, dass wir abhängig sind von Gott. Lass uns in unserem Leben, auch im kommenden Jahr, sichtbar werden, in unserem Alltag, dass der Wille Gottes für unser Leben prägend ist. Lass uns nicht über Dinge verfügen, die uns nicht zustehen. Lass uns gehorsam sein und auch im Jahr 2025 das Gute tun. Amen.